herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bug Tales, eurem Lieblingspodcast mit Geschichten aus den Biowissenschaften. Heute hört ihr wieder mir zu, Jasmin, und meinem Mann, Schrägstrich Kollegen, Schrägstrich Mitbiologen.
Lorenz.
Genau. So, wir sind wieder gut auf Track. Nicht erschrecken, dass jetzt schon wieder eine neue Folge kommt. Nicht, dass wir die Leute verängstigen. Auch Schreibers Naturarium kommt wieder regelmäßig. Jetzt am Freitag kam eine Folge raus, da geht es um den Herbst. Also für alle, die es nicht wissen, Schreibers Naturarium ist eine Newsletter-Kolumne, die ich habe. Da kann man entweder kostenlos zweimal pro Monat oder kostenpflichtig. Also dann, wenn man es unterstützen möchte, kriegt man zwei Ausgaben mehr, also vier Ausgaben im Monat, ins Postfach rein mit, ja, Geschichten aus der Natur. So. Aber Lorenz, du hast ja auch was.
Den Nerdletter.
Den Nerdletter.
Genau. Den gibt es jetzt auch zu lesen auf nerdletter.de.
Genau. So wie Nerd und Letter zusammengeschrieben.
Genau. Ist ein Newsletter für Nerds, wo ich quasi auch
für
so
Nerds und für solche, die es werden wollen.
Die es noch werden wollen. Nerds. Genau. Oder die es mal waren. Oder die halt so Interesse haben. Es gibt schon eine Geschichte, kommen jetzt auch regelmäßig. Ich versuche mal so einen zweiwöchentlichen Rhythmus anzupeilen. Vielleicht schaffe ich es auch jede Woche. Und die erste Geschichte, die schon draußen ist, da geht es um Infektionskrankheiten, um genauer zu sein, um die Vogelgrippe. Und was das mit Kühen und mit Frettchen zu tun hat, das erfahrt ihr, wenn ihr reinlest unter nerdletter.de.
Genau, auch kostenlos.
Auch kostenlos.
So, genug der Werbung. So, du hast eine Geschichte mitgebracht, Lorenzo.
Genau. Wollen wir vielleicht noch kurz erklären, was wir so gemacht haben im Garten und so, warum es dazu kommt, dass ich jetzt eine Geschichte erzähle. Wir haben nämlich heute bei schlechtestem Wetter,
strömendem Regen,
und den Weg vor unserem Garten entgrast.
Ja, entgrast, damit wir da Kies wieder hinmachen können, damit die älteren Leutchen mit ihren Rollatoren und allem da wieder laufen können, ohne auszurutschen. Und es hat total geil, es hat einfach angefangen zu schütten, es war sowieso, morgen war feinstes Wetter, Sonne und so, da waren wir uns aber noch nicht so sicher, ob wir es machen wollten. Dann hat es nur so ein bisschen genieselt und haben gesagt, okay, jetzt machen wir es einfach, Nieselregen ist nicht so schlimm. Wir kommen da an, steigen aus, betreten den Garten und dann schüttet es einfach so durch. Und dann ist kompletten Regen, nicht mehr die Hunde hatten Spaß. Die hatten zwar alle ihre Jacken an, ihre Regenjacken, aber haben sich hauptsächlich unter der Hütte, unterm Dach rumgedrückt und hatten keinen Bock.
Ja.
Naja.
Und genau, heute erzähle ich eine Geschichte, und zwar eine, die so ein bisschen entstand, ich glaube, nach der Aufnahme vom letzten Podcast, weil wir haben dann noch so ein bisschen danach weitergeredet und hatten so eine Diskussion. Und dann meintest du, ach, das wäre total gut, hätten wir das jetzt noch mit aufgenommen.
Mist, was war das denn noch?
Und deswegen habe ich es jetzt als Podcast-Folge vorbereitet. Und die trägt den Titel Selbsthilfe bei Krebs machen oder lassen? Fragezeichen.
Ich habe keine Ahnung,
worum wir
Oh mein Gott, ich habe wirklich keine Ahnung. War ich dabei bei Bewusstsein? War ich wach?
Mir fällt es bestimmt gleich wieder auf. Also wir springen in das Jahr 2020 und es geht um Beata Halassi. Beata Halassi ist 2020 49 Jahre alt und erfährt in dem Jahr, dass sie Krebs hat. Nicht zum ersten Mal, sondern schon wieder. Sie hatte nämlich schon einmal Krebs, Brustkrebs, um genau zu sein.
Ah,
und ihr wurde auch die Brust abgenommen.
Ich erinnere mich.
Und jetzt war quasi an der Stelle, wo früher, also die frühere Brust abgenommen wurde, wurde jetzt ein neuer Tumor entdeckt. Und damit kam ihr Krebs schon zum zweiten Mal zurück. Das heißt, sie hatte schon quasi dann insgesamt das zweite Mal einen Rückfall. Und weil sie also die ganzen Behandlungen demzufolge auch schon mal durchgemacht hat, ist sie jetzt so ein bisschen verzweifelt und sagt sich, also Chemotherapie nochmal durchmachen, das kann ich nicht, das will ich nicht, das ist mir zu viel. Ihr Brustkrebs ist im Stadium 3, also um das mal einzuordnen, es gibt verschiedene Stadien des Brustkrebs, je nachdem wie groß der Tumor ist und ob er schon gestreut hat. Und das geht von 1, wo der Tumor noch kleiner ist als 1 Millimeter, bis Stadium 4, wo er schon sehr groß ist und auch gestreut hat. Und sie hat jetzt aber dieses Stadium 3.
Mhm.
Und was man auch noch dazu wissen muss, diese Halassi ist selbst Wissenschaftlerin, um genau zu sein, Virologin. Sie ist in der Grundlagenforschung tätig und forscht an der Uni in Zagreb in Kroatien.
Mhm.
Genau. Und im August 2024 wurde eine Fallstudie veröffentlicht, in der Halassi quasi beschreibt, wie sie sich und ihren Krebs selbst behandelt hat. Was also für großes Aufsehen gesorgt hat. Diese Fallstudie wurde veröffentlicht im Journal Vaccines, also Impfstoffe quasi heißt es. Und das stammt aus der Verlagsgruppe MDPI. Muss man dazu sagen, die ist so ein bisschen dafür bekannt. Ich
wollte gerade sagen,
also die haben unterschiedliche Journale quasi innerhalb dieser Verlagsgruppe. Und ich kann jetzt mal einen exemplarischen Fall erwähnen, einem anderen Journal, Nutrients, was also ein Journal ist, was sich sehr mit Nährstoffen beschäftigt. Da werden auch wissenschaftliche Arbeiten veröffentlicht zu Nahrungsergänzungsmitteln zum Beispiel und Supplementen. Und die werden natürlich dann auch im Zuge der Qualitätskontrolle da überprüft. Also es gibt dann so ein Peer-Review-Verfahren, wo das quasi an Gutachterinnen und Gutachter rausgeschickt wird und die sagen dann, kritisieren das dann halt und dann müssen sich die Editoren quasi entscheiden, ob sie das zur Veröffentlichung annehmen oder nicht. Und die Editoren, das sind auch Leute aus der Wissenschaft und die haben halt häufiger mal gesagt, ja, also das mit diesen Supplementen, also gerade wenn es da vielleicht auch irgendwelche Firmen gibt, die da ein Partikularinteresse haben, dass wir das nicht alles zur Veröffentlichung annehmen können. Und dann hat MDPI als sozusagen Verlagsgruppe auf diese wissenschaftlichen Editoren Druck gemacht, dass doch mal mehr Arbeiten zur Veröffentlichung angenommen werden sollten. Was zur Folge hatte, dass die wissenschaftlichen Editoren geschlossen zurückgetreten sind. Und nun kann das natürlich ein Einzelfall sein, aber und es muss jetzt auch gar nichts heißen, aber auch für Halassi war es eben nicht so einfach, das zu publizieren, diese Fallstudie.
Ja, bei MDPI, da fällt mir nämlich ein, das war das Magazin, wo im Oktober eine Mitarbeiterin gestorben ist in dem Büro, weil die da so getrieben werden, das ist glaube ich in Rumänien, die werden da so getrieben, dass, und der ging es nicht gut, die wurde dann halt angebrüllt für ihren Chef und die setzt sich wieder hin, arbeite weiter und die ist halt gestorben. Die ist halt zusammengebrochen und gestorben. Die war echt jung, 27 oder so. Also die Arbeitsbedingungen sind da wohl so schlimm, dass da wirklich Menschen sterben. Das fand ich extrem krass. So. Und da gab es wohl noch mehr so komische Vorfälle und alles. Also das ist generell, finde ich, auf beiden Seiten einfach ein schreckliches Magazin. Also einerseits die Arbeitsbedingungen dort und die Bedingungen, um da zu publizieren. Also es ist wirklich richtig düster.
Ja. Also wie gesagt, es sind natürlich viele verschiedene Journale und so weiter und so fort, aber trotzdem, also in Vaccines wurde jetzt diese Fallstudie veröffentlicht. Was heißt Fallstudie überhaupt? In dem Fall wird eben über einen Fall berichtet, nämlich über den Fall von Halassi selbst, die quasi die Letztautorin ist auf diesem Paper und das mit ihrem Team zusammengeschrieben hat. Und in dieser Arbeit beschreibt sie quasi, wie sie sich selbst behandelt hat und wie der Behandlungserfolg war. Und was war das für eine Behandlung, die sie jetzt für ihren eigenen Brustkrebs ausgewählt hat? Das ist ein kompliziertes Wort. Diese Behandlung nennt sich onkolytische Virentherapie. Also wenn wir das jetzt mal auseinandernehmen, also onkolytisch heißt quasi den Krebs zerstören oder auflösen und das Ganze eben durch Viren. Ja, das heißt, sie, die Halassi, hat sich Viren spritzen lassen, die den Krebs quasi zerstören sollen und im Idealfall auch das Immunsystem aktivieren, sodass auch das Immunsystem quasi die Tumorzellen angreift. Also quasi so eine Art Doppelangriff. Mhm. Einmal durch den Virus direkt und dann auch durch die auch durch den Virus aktivierten Immunzellen. Und das ist eben eine Art der Therapie, in der, wie gesagt, Viren, die speziell verändert wurden, eingesetzt werden, um Krebszellen direkt zu infizieren und zu töten oder das Immunsystem zu aktivieren. Und dann greift das Immunsystem die Krebszellen an. Und diese Art der Therapie ist in dem Sinne nicht neu. Die findet vor allen Dingen Anwendung bei Tumoren oder Krebs in einem Stadium 4, also wenn der schon gestreut hat, wenn es schon Metastasen gibt. Und so ist zum Beispiel so eine onkolytische Virentherapie in den USA für metastasierenden Hautkrebs zugelassen. Für Brustkrebs, wie ihn Halassi hat, ist so eine Virentherapie aber nirgendwo auf der Welt zugelassen, für, also egal welches Stadium. Und was Halassi jetzt besonders macht, ist, dass sie nicht nur einen Virus einsetzt, sondern zwei nacheinander. Um sozusagen die Chancen zu erhöhen, dass einer der beiden Viren entweder den Tumor angreift oder das Immunsystem aktiviert. Und zwar nimmt sie Der erste Virus ist eine Variante des Masernvirus. Und der zweite Virus heißt vesikulärer Stomatitis-Virus. Und beide dieser Viren wurden schon in klinischen Studien verwendet. Also der Masernvirus auch schon bei metastasierendem Brustkrebs, aber wie gesagt, nur klinische Studien, noch nicht zugelassen.
Mhm.
Und eben metastasierend, also in einem sehr späten Stadium. Und der Masernvirus wird ja auch zum Beispiel in wieder anderer Form verwendet, jetzt nicht bei Krebs, sondern für präventive Impfungen, also um Kinder zum Beispiel vor Maserninfektionen zu schützen, die ja auch gerade wieder steigen, als die Leute nicht impfen lassen. Gut, und was man jetzt auch noch dazu wissen muss, ich hatte es ja schon gesagt, Halassi ist selbst Virologin, macht Grundlagenforschung und die hat schon mit beiden Viren in ihrem Labor gearbeitet. Natürlich nicht jetzt irgendwie in einem Krebskontext, sondern einfach nur, weil sie deren Biologie besser verstehen wollte, also sowohl mit diesem Masernvirus als auch mit dem VSV.
Das heißt, die hat da nicht dran geforscht an so einem Impfstoff oder wie?
Die hat nicht an einem Impfstoff geforscht, nee, die hat generell an Viren geforscht und hat dann auch während der Covid-19-Pandemie hat sie auch sowas zu dem Coronavirus gemacht.
Okay, das ist krass.
Ja. Und aus ihrer Grundlagenforschung wusste sie aber auch, dass, also klar, Masernvirus ist ja jetzt irgendwie bekannt, aber auch dieser VSV, der führt maximal zu leichten Erkältungssymptomen.
Mhm.
So. Und das heißt im Prinzip, dass Halassi dann sich über 2 Monate diese Viren hat spritzen lassen, direkt in die Stelle, wo der Tumor ist, an der Brust, also von einer ihrer Mitarbeiter oder Mitarbeiterin. Und die Viren hat sie aber vorher im Labor selber hergestellt.
Mhm.
Und hat sie dann nur von wem anders sozusagen spritzen lassen, direkt in den Tumor. Und währenddessen hat sie das Ganze auch von einer Onkologin begleiten lassen.
Ja.
Das heißt, die hat dann quasi auch immer geschaut, ob es ihr gut geht und so weiter und so fort. Und die hatten quasi beide die Übereinkunft, wenn es mir schlechter geht, dann muss ich halt doch Chemo machen. Aber ich will jetzt das erstmal probieren.
Okay.
Und wie gesagt, also über 2 Monate immer spritzen lassen. Und während dieser 2 Monate ist der Tumor also deutlich messbar kleiner geworden und auch weicher. Ist ja mal wichtig, wenn so ein Tumor, dass so ein Tumor so soft ist, dass er auch nicht so hart umgebende Gewebe infiltrieren kann und so.
Ist es echt so? Das wusste ich nicht.
Ja.
Huh.
Genau. Und also genau, er ist kleiner geworden, er ist weicher geworden, er ist weniger infiltrierend geworden in das umgebende Muskelgewebe und deshalb konnte man ihn dann auch operativ relativ leicht entfernen. Und als er dann rausgeschnitten war nach dieser Virentherapie, nach der Spritzentherapie, hat man auch gesehen, dass der Tumor total von Immunzellen besiedelt war. Das heißt, die Viren scheinen nicht nur die Krebszellen direkt infiziert und getötet zu haben, sondern auch das Immunsystem so aktiviert haben, zu aktivieren haben, dass die Immunzellen quasi in den Tumor reingehen und da dann die Tumorzellen abtöten. Und was ist jetzt, wie gesagt, an dem Ganzen innovativ? Das Einzige, was sozusagen noch nicht in der Form in klinischen Studien probiert wurde, war wirklich diese beiden Viren nacheinander zu spritzen.
Ja.
Allerdings lässt sich jetzt von einer Fallzahl von N gleich 1 natürlich nicht sagen, ob das generell immer so gut funktioniert. Was man echt dazu sagen muss, ist also nicht nur, dass der Tumor geschrumpft ist und sich dann auch gut operativ entfernen lassen konnte und Halassi auch seither tumorfrei ist, sondern sie hatte eigentlich auch keine Nebenwirkungen. Also zumindest nichts, was irgendwie dokumentiert ist.
Also nicht quasi, ja, nichts, was vergleichbar ist mit Chemo.
Mhm. Ja. So, wollen wir jetzt also noch so ein bisschen über das Drumherum sprechen?
Ich meine, ich hatte dir das erzählt, ne?
Ja.
Dass ich das gesehen habe auf Reddit oder so. Ja, also, und da hatten wir erst so unterschiedliche Meinungen. Also, es ist ja recht geächtet, sowas zu tun, an sich selber zu experimentieren.
Mhm.
Also es hat extreme Alexander von Humboldt-Vibes. Also falls sich jemand an unsere Folge da erinnert, das Crossover mit Geschichten aus der Geschichte, da haben wir über Alexander von Humboldt gesprochen, der sehr extrem an sich experimentiert hat. Und es gibt diesen einen Typ, der, weiß nicht, du hast da auch mal so eine Folge gemacht, Männer, die an sich selber experimentiert haben. Da war doch einer, hat er nicht irgendwie sich Leber selber rausgeschnitten oder irgendwie sich da operiert oder Milz?
Katheter
oder
gelegt.
Ja, irgendwas.
Ich habe gleich noch 2 Beispiele.
Okay, naja. Und ich glaube, ich war da softer als du, falls ich mich richtig erinnere, weil ich dachte da halt so, naja, wieso echten? Ist doch egal. Soll sie machen. Aber da hast du recht gut erwähnt, dieses, dass man es, das klüger ist, das halt zu machen, klar, aber dann halt nicht zu publizieren, weil das halt, ich weiß gar nicht mehr warum, wie hast du gesagt, Nachahmereffekt oder was war das? Was
ja.
Ist vielleicht auch schlecht, wenn dann Betroffene das lesen und dann wollen die das ja auch haben und dann genau, vielleicht machen sie bei der Chemo nicht mehr mit.
Ja. Also generell hat Halassi ja auch mehr als 12 Versuche gebraucht, um das irgendwie zu veröffentlichen. Das heißt, sie hat das an 12 verschiedene Journale geschickt, die haben immer gesagt, nee, können wir nicht machen.
Ja, deswegen also, landet sie bei MDPI.
Ja. Und genau, also das Argument, was halt hauptsächlich dagegen spricht, ist, dass ist Nachahmung, dass es zu Nachahmung einlädt und das ist halt besonders wichtig zu betonen, weil es auch Daten dazu gibt, dass Menschen, die Krebs diagnostiziert bekommen, besonders anfällig sind,
ja, genau
nach jedem Strohhalm zu greifen. Also auch eben diese Behandlung, die jetzt noch ungeprüft ist und noch nicht zugelassen, aber da gibt es ja schon eine, die hat das jetzt mal gemacht und genau, die ist halt ja tumorfrei. Ich will das also auch, ja. Und in dem Paper selber steht jetzt drin, finde ich auch irgendwie komische Formulierung, dass Selbsthilfe mit Viren nicht die erste Wahl bei der Behandlung sein sollte. So ungefähr, okay, ich probiere irgendwie was anderes und wenn ich damit nicht zufrieden bin, dann probiere es doch selber. Aber was es eigentlich bräuchte, also was man ja auch in diesem Journal hätte machen können, dass man diese Fallstudie abdruckt, aber dann dazu noch so eine Art ethische Einordnung oder so. Aber das ist eben nicht passiert und als Halassi darauf angesprochen wurde, also gerade, dass es halt schon ein ethisches Problem ist, weil es eben zu Nachahmung anregt, tut sie das so ein bisschen ab und sagt, naja, das wird eh keiner machen, weil dafür braucht man ja schon wissenschaftliche Spezialfähigkeiten und Spezialkenntnis mit Viren. Aber genau das, darüber täuscht es ja hinweg, dass die Leute denken, okay, klar, die hat an Viren geforscht, aber so ein bisschen was mit Spritzen kann ich mir doch auch selber. So
ja, ungefähr. Ich denke eher, das Problem ist dann, wenn wieder irgendwelche Heiler da, Anführungsstriche, kommen, wie dieser, wie heißt der, Dr. Schmidt-Schröder irgendwas? Ja, dieser Arzt, der mit seinem, ohne Scheiß, I kid you not, mit seinem Klempner. Er war Klempner oder Elektriker. Der hat für ihn recherchiert. Er selber war Arzt irgendwie. So, und der, sein Klempner hat mit ihm recherchiert und so, Anführungsstriche, alternative Heilmethoden, Anführungsstrich, Ende, gegen Krebs. Und die haben da ja Menschen getötet mit, dann meine ich. Weil die den irgendwelche abgelaufenen Medikamente da zusammen gemixt haben und es denen gespritzt haben. Ich glaube, das ist dann die Gefahr. Weißt du, dass da irgend so ein Hokuspokus-Heini das sieht, so ein durchgeknallter Arzt oder so und sich denkt, ja, nice, das kann ich auch.
Ja.
Und dann rennen die zu dem und geben dem ganz viel Geld und ja, oder haben halt, oder recherchieren und zögern halt so lange rum, sind nicht compliant mit der Chemotherapie, weil sie denken, sie finden noch 50 andere Sachen, in der Zeit wächst der Krebs und wenn die dann doch mit der Chemo anfangen, dann ist schon viel zu weit fortgeschritten.
Das ist ja auch das große Problem bei wirklich innovativer Wissenschaft, weil die wirkt dann halt immer so und genial simpel. Ja. Und dann denken halt alle Leute, ach, wenn das so einfach ist, dann kann ich das ja auch, so ungefähr. Ja. Und es ist ja nur quasi eine Spritze mit zwei Viren, so.
Ja, vor allem gerade mit den Impfgegnern, wenn die da hören, man muss sich Masern spritzen, na, herzlichen Dank, ey. Das kann ja heiter werden.
Ja. Das Ende vom Lied war übrigens, dass die Halassi jetzt Forschungsförderung, also Geld gekriegt hat, um tatsächlich diese onkolytische Virentherapie zu erforschen.
Das mal richtig zu machen, ja.
Vielleicht auch eine größere Studie aufzuziehen und so.
Ich verstehe voll, dass die das gemacht hat.
Ja.
Also einfach von ihrer Perspektive aus hätte ich vielleicht auch, hätte ich das Wissen und alles und hätte das schon einmal durch und so. Und wäre da ist mir sicher sozusagen, dass ich da an was dran bin. Und sie hätte, ich denke auch, sie hätte auch dann, wenn sie merkt, schnell merkt, es klappt nicht, hätte sie bestimmt auch wieder ihre Chemo gemacht, weil sie ja trotz allem Wissenschaftler und keine Schwurbelerin ist.
Mhm.
Aber ja, es ist, es ist eh schwierig, finde ich, solche Sachen zu publizieren, wo Sachen einmal passiert sind, weil schon allein in der Öffentlichkeit wird es halt immer falsch aufgenommen. Erinnerst du dich noch an unsere Folge zum plötzlichen Kindstod, wo es dann auch plötzlich hieß, wir haben den Grund gefunden, so nach Motto, es ist geheilt. Nein, nicht einmal ansatzweise ging es darum, aber es haben halt alle falsch verstanden. Oder jetzt irgendwie Impfung gegen Diabetes oder sowas, haben auch alle falsch verstanden. Also, ja, es ist schwierig. Ich hoffe nur, die Presse findet das nicht. Und sagt dann so, ja, das ist eine geile neue. Gerade bei Brustkrebs sollte man einfach nicht so Shit machen, weil Brustkrebs in den meisten Fällen sehr gut behandelbar ist, tatsächlich. Also, weil es auch so eine Stelle ist, die relativ früh gefunden wird und auch recht gut auf Behandlung anspringt und da einfach schon sehr viel Erfahrung hat. So, da, gerade da sollte man, das ist wie wenn man irgendwie Hodenkrebs hat und das dann verkackt. So, weißt du, das ist auch so den Krebs, den man haben will, in Anführungsstriche. Weil der am leichtesten zu behandeln ist, ja, wenn er normal, genau, wenn er normal ohne Komplikation verläuft. Und da dann aber rum anfangen, weißt du?
Ja.
Ich verstehe ihre Perspektive natürlich. Einmal schon Chemo gemacht, das ist echt brutal. So. Und kann absolut verstehen, dass sie dann nicht Juhu geschrien hat.
Also wie gesagt, ich glaube, ich würde, also wenn ich so eine Diagnose kriegen würde oder so verzweifelt wäre, eine wiederholte Diagnose, und das irgendwas wäre, was mein, also dann würde ich ja auch alles, also nichts unversucht lassen, um mir zu helfen. Aber wie gesagt, ich hätte halt den Schritt nicht gemacht, das dann so, also überhaupt das zu veröffentlichen und schon gar nicht so in so einer unkommentierten Form, weil das ist ja wirklich echt nur eine Beschreibung dieser Fallstudie ohne irgendeine Einordnung jetzt.
Ja, ich meine schon, dass sie da nicht irgendwie, es gibt ja extra Journals nur für Fallstudien, auch für Einzelpersonen und so, dass sie da nirgends genommen wurde, merkt schon. Ich frage mich auch, ich meine, sie hätte das Paper bestimmt so schreiben können, dass es trotzdem genommen wäre, aber sie wollte es nicht. Dann,
ja, ich kann vielleicht auch noch einen Bezug zu unserem neuen Buch, Liebe, Sex und Erblichkeit herstellen.
Ja.
Da geht es nämlich unter anderem...
Ja, das haben wir auch schon an uns selber Experiment. Ich habe auch schon mal gefickt. Entschuldigung. Den Übergang jetzt.
Das ist wieder Erwachsenen.
Das Erwachsenen-Bugtails.
Nee, da geht es, schreiben wir unter anderem von Henrietta Lacks.
Ja.
Und als deren Erbgut veröffentlicht wurde, was auch eine ethische Debatte sozusagen gab es im Vorhinein und auch im Nachhinein. Aber als das Erbgut veröffentlicht wurde, gab es in demselben Journal, in derselben Ausgabe dieses Journals quasi auch noch ein Für und ein Wider und eine juristische Einordnung und eine ethische Einordnung und so weiter und so fort. Das heißt,
damals schon?
Ja, ja.
Echt?
Also das ist ja noch, also.
Ja, aber es war doch während Segregation und so. Ich hätte da gedacht,
die als das Erbgut. Das ist Erbgut sequenziert wurde, nicht als, nicht als das selber
war. Okay,
wenn ihr euch jetzt fragt, Henrietta Lacks, wovon reden die, kauft euch das Buch und lest es nach.
Mhm.
Ich habe noch zwei Beispiele. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, ob ich die damals in der anderen Folge erwähnt hatte. Also ich glaube, das eine schon von Werner Forsmann, der sich 1929 selbst einen Herzkatheter legte, obwohl er vollkommen gesund war, einfach nur um zu beweisen, dass es sicher ist. Also hat das gleichzeitig noch röntgen lassen und dafür 1965 den Nobelpreis gekriegt hat. Und die noch etwas ekligere Geschichte, finde ich, kannst du dann sagen, ob du es auch ekliger findest, ist von Barry Marshall, der 1984 so eine Bakterienkultur mit Helicobacter pylori getrunken hat, und danach davon eine Gastritis gekriegt hat, nur um zu beweisen, dass Helicobacter pylori Gastritis auslösen kann und das nicht nur durch Stress induziert ist. Und dafür hat er 2005 auch mit Robin Warren den Nobelpreis gekriegt.
Ich finde beides schon ziemlich schlimm. Aber ich glaube, ich finde die Vorstellung schlimmer, sich selber einen Herzkatheter zu legen. Diese Vorstellung, wie diese ganz lange Sonde, wie auch immer man das nennt, da durch die Blutgefäße ist und du bist, ja, und du bist ja nicht sediert, nix, Alter. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht wehtut. Oh, bis ins Herz, oh Gott. Alles an mir fühlt sich gerade ganz eklig an. Nee, das ist für mich die schlimmere Vorstellung als eine Gastritis. Okay. Auch wenn eine Gastritis echt schlimm ist, aber oh Gott. Hm. Ja, aber gab es nicht noch einen, der da an der Leber irgendwas rumoperiert hat? Ach, scheiße, was war das denn? Hat nicht einer da? Oder an der Milz? Hat nicht einer da ein total krasses Selbstexperiment gemacht? Auch was Chirurgisches irgendwie. Ich weiß es nicht mehr. Naja. Oh, es gibt, ich sehe gerade über Forsmann auch ein Buch. Autobiografie. Das ist vielleicht was für uns. Müssen wir uns mal angucken. Jemand, der so drauf ist. Alexander von Humboldt hat sich ja mit seinem Mitbewohner, Bonton, hat er. Bonplan. Die haben. Bonplan. Die haben sich doch mit Aalen, mit elektrischen Aalen.
So, Zitteraalen.
Ja, Zitteraalen geschockt und echt krass, aber es ist echt gefährlich ist so. Also, und alles mögliche andere, was haben die noch alles gemacht? Die haben lauter so Zeug gemacht. Also, sein guter Mitbewohner, Bonplan. Er ist immer doch so diese historischen Mitbewohner, wo er immer denkt,
historischen.
Könnte halt auch was anderes sein. Könnte auch ein Love. Liebe sein. Zwei Junggesellen, die die ganze Zeit um die Welt reisen und auch zusammen in einem Zimmer schlafen. Hm, wer weiß. Ja. Da gibt's auch die Theorie, oder? Von HistorikerInnen, dass die ein Paar waren.
Ich glaube, hier auch Andrea Wulff,
genau.
Hat es so angedeutet.
Ja.
Mindestens.
Wir sind ja auch Mitbewohner.
Ja, das war's.
Ja. Ich denke da gerade noch drüber nach. Würdest du es... Okay, Moment. Die Frage. Wie weit würdest du gehen? Also was... Okay, sagen wir mal für die Wissenschaft. Und danach kommt irgendwas so Krasses raus, dass du mega, weiß ich nicht, Nobelpreis, irgendwas mega krass abgehst, ja? Und du hast die Wahl zwischen drei Sachen. Du weißt natürlich vorher nicht, dass es dann so passiert, aber dann so. Aber es ist, du weißt, es ist das Potenzial. Gut, wenn die Sachen, die ich jetzt sage, auch nicht auf den ersten Blick, auch nicht auf den zweiten eigentlich was damit zu tun haben. Aber stell dir einfach vor, es würde. Ja. Ja? Dir einen Finger abschneiden. Ja. Du sagst es so, ja, so als ja, hättest du die ganze Zeit schon den Wunsch, den Finger
abzuschneiden. Ja, aber ich dachte, dass das eine Option ist. Und
ja, okay, also machen. Darf ich jetzt alles sagen?
Ja.
Dir einen Finger abschneiden. Den Fuß abschneiden. abschneiden. Oder dir selber die Hand einer anderen Person annähen. Ich weiß nicht, wie ich auf die drei Sachen komme.
Finde ich alles drei ist okay.
Gleichzeitig.
Finde ich alles drei ist okay. Also bei Person anderer, also Hand anderer
okay,
Person.
Warte. Anderer. Okay, warte. Ersetzen wir den Fuß, weil das redundant ist, durch dir selbst ins Stoma legen.
Nee, okay. Das würde ich nicht machen.
Also Bauchausgang. Aber wenn du den Nobelpreis dafür kriegen würdest.
Ich bin nicht so erpicht auf den Nobelpreis.
Ja, irgendwas halt. Ja, ist lustig, weil ich finde, nee, ich würde nichts davon machen tatsächlich. Nicht mal den Finger abschneiden.
Nicht mal den Finger?
Nee.
Alter, egal welchen Finger?
Scheißegal, ja.
Okay. Wenn du einen Finger abgeben müsstest, welchen würdest du nehmen?
Oh Gott. Den Ringfinger der linken Hand. Weil da ist noch, also Daumen sowieso nie. Mit dem kleinen Finger ist noch die Stabilität so einigermaßen von dem ganzen Konstrukt Hand.
Hm. Ja, ich glaube, Ringfinger und Mittelfinger sind, braucht man.
Ja, Mittelfinger glaube ich schon. Wobei der Ring, ich glaube, am wenigsten benutze ich den Ringfinger der rechten Hand. Tatsächlich beim Tippen auch. Irgendwie. Ich weiß auch nicht warum. Welchen du?
Ja, der Ringfinger der rechten Hand ist L. Und der Ringfinger der linken Hand ist S.
Ich mache ja kein Zehnfingerschreiben, sondern eher so, so fast Zehnfingerschreiben, aber halt nicht ganz Zehnfinger. Deswegen, das ist der, den ich am wenigsten benutze, glaube ich.
In meiner alten Tastatur hat irgendwann das N nicht mehr funktioniert. Da ist mir das aufgefallen, wie häufig man das N drückt.
Es gibt auch so ein Buch von Walter Mörs, der Phönik oder so, wo das Buchstaben K ersetzt hat durch F oder so. Es gibt doch auch ein ganzes Buch, wo er kein E benutzt oder so. Also.
Ein ganzes Buch.
Ja.
Also hat er das ganz normal geschrieben und dann mit Suchen und Ersetzen?
Nee, ich glaube, das weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob es er ist, aber er hat auf jeden Fall der Phönik und da hat er K durch F ersetzt, meine ich.
Aber Literaturnobelpreis. Was wärst du bereit dafür zu geben?
Boah, ey, wirklich, ich bin so gar nicht an so Preisen interessiert. Ich will eigentlich nur die 900.000 Euro. Und dann will ich mir ein kleines Häuschen im Wald kaufen, um noch mehr zu schreiben. So, und damit ich auch Kühe retten kann und so. Da Platz hab für Kühe und sowas. Landwirtschaftssimulator-Girl. Nee, boah, ich weiß nichts halt. Ich, für mich, es ist halt so dieses, weißt du, hast du einen Literaturnobelpreis. Toll. Was dann?
Dann hast du Aufmerksamkeit, mit der du was machen kannst.
Ja, mit, was mache ich denn dann damit?
Kannst du...
Aufhören zu schreiben. Da, danke, ich denke, ich habe es jetzt durchgespielt. Nee, ich weiß nicht, ich habe auf Preisen so dann nicht so... Ich bin da nicht so scharf drauf, weil ich habe immer das Gefühl, davon hat man nichts. So richtig. Ich will lieber noch mehr Leser haben. Noch mehr Leserinnen und Leser. Ich habe dieses ganze Preiszeug... Ich bin auch so für bewerbungsfaul für Preise generell, mache das meistens nicht, weil irgendwie, das ist wie, Ich kenne es so, wenn ich so ein Buch abgebe, danach habe ich immer diese Leere, diese Depression. Alter, den Nobelpreis zu gewinnen, das ist so, ja, gut. What now?
Noch ein.
Noch ein. Also ich, ein auf Marie Curie Challenge oder was?
Aber gibt's. Ja, doch, hier, na, einer hat ihn doch, also für Literatur und dann noch für Frieden, hier der Brite Churchill, oder?
Boah, keine Ahnung. Für Literatur?
Oder irgend so ein Politiker, der auch geschrieben hat.
Boah, kein Plan, ey. Ich weiß nur, Bush war der Vater von George W., der war Fernsehstar. War der nicht auch Fernsehstar? Nee, Reagan war auf jeden Fall Fernsehstar. Oh Gott, ich kann mich mit dem amerikanischen Präsidenten so gar nicht aus. Aber ich weiß nur, einer war ein Idiot und der darf jetzt zum zweiten Mal.
Aber das wäre klar, also klar, wenn du Physiologie und Medizin und dann Chemie oder Physik und Chemie oder so, aber Literatur und dann noch eine Naturwissenschaft.
Das wäre natürlich krass, aber da habe ich gar nicht die Stamina für die Vorstellung, da müsste ich jetzt übelst abforschen, Alter.
Abforschen?
Ja, so, wirklich so, nee, oh. Ich bin ja schon, ich muss nächste Woche wieder zur Uni. Ich bin jetzt schon total erschöpft und ich war noch gar nicht da. Das ist einfach so. Das ist
quasi Vorerschöpfung, nicht Vorfreude, sondern
Vorerschöpfung. Ja, ich bin jetzt schon ganz erschöpft, so als war ich gestern da, morgen da. Aber ich bin ja noch heute. Nee, ich sag's ganz offen, für so Nobelpreis, ich bin da zu faul für. Ich bin auch viel zu depressiv für. Ich denke nicht, dass es geht, wenn man alle 5 Minuten umkippt, weil man wieder depressiv ist quasi und dann wieder 3 Wochen nichts machen kann. Dann kann man mal wieder eine Woche und dann, nee. Das so kriegt man keinen Nobelpreis. Wenn es Nobelpreis für depressiv sein gäbe, alter Verwalter, ey, da habe ich mich reingehängt die letzten Jahre wirklich. Den habe ich so krass verdient, Lorenz. Das ist wirklich unglaublich. Also da hätte ich gern einen Preis für. Ich hätte gern so einen Preis für Depression. Einfach so jemand, der echt ziemlich gut depressiv sein kann, weil das kann ich schon immer, schon seit ich klein bin. Das ist wirklich, das ist mein Lebenswerk.
Ich frage mich, wie reich man sein muss, damit man, also wie viel Geld müssen wir verdienen, dass wir den Adlungpreis und den Schreiberpreis machen können, der
weiß quasi ich nicht.
Einmal im Jahr im Hamburger Michel.
Michel, wir müssen alle hochlaufen immer. Wenn du einen Preis gewinnen willst, dann musst du da aber jetzt auch hoch.
Aber dann, welche Kategorien würden wir nehmen?
Wie?
Also ich würde zum Beispiel, ich würde Mathematik nehmen und Biologie,
wenn ich einen Preis machen würde, dann würde ich für Depressionen machen. Ein Preis für Depression einfach. Die Leute mal ein bisschen aufmuntern. Naja, okay, aber du Mathe. Und?
Ein für Mathe, ein für Bio und dann vielleicht noch einen für
Rap.
Ja, alles Kunst, was halt nicht geschrieben ist. So. Also was halt in den anderen Preisen nicht abgedeckt wird.
Ja. Dann, also wenn es um sowas geht, dann würde ich irgendwie so was Handwerkskunstmäßiges machen, sowas wie Stricken oder Häkeln. Das wird immer so abgewertet als Teppichknüpfen oder so. Also Weiberzeug, ja, so. Aber gerade so gewebte Teppiche waren ja früher so die einzigen Kunstausdrucksformen, die in vielen Kulturen Frauen hatten.
Mhm.
Die waren total hochpolitisch und so. Und halt, oder auch so so wie eine Historikerin. So Geschichtsschreibungen und so haben die damit gemacht. Also sowas will ich machen. Aber ansonsten.
Dann können die Leute auch immer noch an die vergangenen Jahrespreise anknüpfen.
Ja, ich weiß nicht, wie viel Geld man da braucht. Wir müssen erstmal genug Geld verdienen, um so ein Haus zu haben, wo wir noch mehr Tiere haben können. Und dann brauchen wir noch ein bisschen Geld für so einen Stallburschen. Mäßig. Ich weiß nicht, wie das in echt heißt. Pferdewirt. Nee, der macht ja nur Pferde und das ist ja auch kein Stallbursche. Ich weiß gar nicht, wie heißt das denn? Knecht sagt wahrscheinlich nicht, oder? Sagt man Knecht? Ich denke nicht, dass man Knecht sagt. Tierpfleger. Vielleicht ist das ja so einfach so als Überbegriff.
Was
so
ist denn das Aufgabenfeld?
Ja, Tiere zu pflegen. Also halt Stall auszumisten. Zu knechten.
Was machen wir dann noch?
Nee, wir haben ja die ganzen, es sind ja viele Tiere. Du machst dir, glaube ich, gerade keinen, du kannst dir gerade nicht ausmalen, von welchen Ausmaßen ich spreche. Er guckt ganz glücklich gerade, falls ihr euch fragt. auf jeden Fall, wir müssen Kühe retten, klar. Schweine finde ich auch extrem süß, also alle vom Schlachter retten. Ziegen und Esel sind auch gesetzt. Laufenten.
Hühner.
Vielleicht noch ein, zwei Pferde. Hühner. Diverse Wildtiere, die uns zulaufen und verletzt sind. Igel, dies, das. Braucht man Platz. Und da brauchen wir, wenn wir mal im Urlaub sind, wenn wir unseren Literatur-Nobelpreise abholen, zum Beispiel, wenn wir dann nach Oslo müssen. So.
Oslo?
Stockholm. Ja, vielleicht sind es unsere besonderen Preise, die werden halt in Oslo vergeben. Und dann muss sich ja auch jemand um die Tiere kümmern. Oder wenn wir krank sind oder so. So, und natürlich noch ein paar Hunde, Katzen. Aber dann müssen wir erst mit Lux reden wegen Katzen. Er hat gesagt, er hat dann ziemlich, ich glaube, das finde er nicht so gut. Aber auf jeden Fall das, dafür brauchen wir Platz und so. Und vielleicht, und dann unser ganzes Gemüseanbauzeug und so. Und vielleicht auch ein Weizenfeld fürs Stroh und so. So, und dazu muss man, das muss man alles finanzieren. Gewächshäuser noch und nöcher. So, und dann noch, dann erstmal wichtig ist mir mein Preis für Depressionen und für Sachen, die es für die es sonst keinen Preis gibt. Also, was sind noch so Sachen, für die es sonst keinen Preis gibt?
Es gibt ja hier Grammys für Musik. Mhm. Dann für Film gibt es natürlich auch so Oscars.
N+4, und,
ja. Ja, ist nochmal das für die Serien. Das Oscar-Äquivalent. Golden Globes.
Ja.
Ja. So, wofür gibt es keine Preise?
Ich würde, glaube ich, einen Preis für Töpfern. Und ich würde auch so Kinderpreise machen. Sowas wie, wer das beste Insekt findet. Oder, und dann kriegen halt alle einen Preis. Das ist immer. Oder irgendwie sowas.
Gaming gibt es auch. Turniere und so,
E-Sports. Ja, es gibt auch so viele Kinder, die haben so, die sind nicht gut in der Schule oder sowas. Und dann sowas wie, ja, gerne Gaming oder einfach, wer besonders nett ist. Dafür gibt es dann auch einen Preis. Preis für alle, die nicht Friedrich Merz wählen.
Debattierwettbewerb gibt es ja, aber dann so Schach, Zuhörwettbewerb.
Ja, statt Vorlese, Zuhör.
Ja. Musst so zu Leuten gehen und musst denen einfach zuhören, dann kannst du immer so Punkte sammeln.
Alle ADHSler, so wie ich, so, na toll. Dann müssen wir auch noch einen Preis für ADHS machen.
Was ist das Beste? ADHS.
Ja. Okay, also wir haben einiges.
Müssen einige Preise zu stiften.
Einige Preise vor hier. Ja, vielleicht könnt ihr uns bei Instagram mal so schreiben, was für Preise ihr noch vorschlagen würdet, die wir stiften können. Mhm. Weißt du, was ich mir in der Badewanne überlegt habe? Und zwar habe ich vor, so, es klingt so, als ob das jemals real werden würde. Wird es nicht, aber wenn ich so einen Preis machen würde, und wir haben da unser Ziegenhaus, alles, Pferde, Enten, was weiß ich, also unseren Bauernhof mäßig, und wenn das Grundstück groß ist, dann würde ich da noch so ein kleines Häuschen hinbauen und würde da so ein Literaturstipendium, aber explizit für Autorinnen oder Autoren mit Hunden. Weil da gibt's nichts. Also schon allein Kinder darfst du ja eh nicht mitbringen. Mein Gott, Menschen, die Kinder haben Igitt, ja, die kriegen natürlich, ja danke, sie können Stipendium, offen das Stipendium haben, wo sie 3 Monate bei uns sind, aber ihr Kind dürfen sie nicht mitnehmen, ja. Aber da gibt's jetzt.
Und sie müssen auch die ganze Zeit da sein.
Genau, und da gibt's jetzt aber nach und nach für Eltern Stipendien. Aber was noch gar nicht gibt's für Hunde, weil du kannst nirgends deinen verfickten Hund mitnehmen, Entschuldigung.
So für Hunde, ich dachte, dass die Hunde auch mal was schreiben.
Nein, du kannst den Hund nicht mitnehmen. Und dann würde ich da explizit ausschreiben für Autoren, die Hunde haben, und dann machen wir es auch so schön wie ein Winks, so mit ganz hohen Zäunen, dass die frei laufen lassen können und dass die einfach dann Aufenthaltsstipendium haben mit dann so Spesenkonto und halt, dass die einen Hund mitbringen können, weil das ist ja voll gemein, finde ich. Also deswegen konnte ich mich nie auf irgendwas bewerben, weil, vor allem Chloe, naja, die war ja nicht ganz so positiv gestimmt, weil, sagen wir mal, bei Menschen, die sie nicht so gut kennt. Also halt, das war nichts für sie. Wobei sie extrem gern Auto gefahren ist. Also das, bei ihr reicht so ein Stipendium, dass man einfach im Auto irgendwo hinfährt und dann fährt man wieder zurück. Das wäre für sie richtig geil gewesen. Mhm. Ja, also das würde ich nochmal. Wir haben ja hier auch 3 Stipendiaten. Die liegen hier da. Für was würde Humboldt-Stipendium kriegen? Nein. Ich würde.
Weitbellung.
Weitbellung?
Ja, der bellt so weit, also wenn er so weit entfernt was sieht, dass er Nummer eins.
Ich hätte ihm Gesangsstipendium gegeben. Für seine morgendlichen. Mhm. Okay, also Weitbellung und Torvi?
Naja, Jodeln.
Ich hätte ja Opa gesagt, aber gut. Ja, Jodeln, okay, weil Torvi ist ja ein Husky-Mix und jeden Morgen, wenn wir aufstellen, macht Humboldt hi, hi, hi und spielt das Gitter, dafür sollte er auch Stipendium kriegen, weil wir haben so ein Gitter am Schlafzimmer, dass die Hunde nicht ins Schlafzimmer reingehen, so ein Babygitter, weil die sonst im Bett eklige Sachen machen und die dürfen nicht ins Bett, so. Und da spielt er immer das Gitter dann, also mit den Pfoten. Da tappt er so da drauf rum, dass so ganz laut klappert. Und dabei schreit er. Und Torvi, die ist halt ein Husky-Mix und da wird sehr viel gesprochen, gesungen und geheult und sie ist sehr mitteilungsbedürftig. Aber was wäre dann Lux? Was würde er für ein Stipendium kriegen?
Naja, für Zitterspielen.
Ja. Aber jetzt, Lux hatte die Woche Geburtstag, er ist jetzt 6 Jahre alt und ich weiß nicht warum, aber er ist komplett ausgetauscht. Mhm. Ich check's nicht. Der steht morgens, er ist eigentlich, also viele, die die Geschichte von Lux kennen, der war ja sehr, es war alles sehr schwierig mit ihm, Tierschutz und so, hatte nicht so gute Erfahrungen und war extrem ängstlich. Also er ist wochenlang lag er neben dem Körbchen, nicht im Körbchen, er kam dem Körbchen immer näher und irgendwann hat er auch den Kopf drauf abgelegt, aber ist halt nicht reingegangen, es hat ewig gedauert und er hat ja monatelang noch in Frankfurt kein anderes Zimmer betreten, außer Schlafzimmer und den Flur. So, und immer wenn wir im Wohnzimmer waren, war er allein drüben. Also es war alles sehr schlimm und jetzt aber, also dieses Jahr wurde es eh schon besser, dass der ja total aufgeblüht ist, jetzt auch mit den Gärten und so. Und mit Torvi irgendwie ist er ja seine erste feste Freundin. Und jetzt aber, seit er Geburtstag hatte, ist es so, als der ist jeden Tag so geil drauf. Von allen Lebewesen auf der Welt hat er, glaube ich, am meisten Spaß. Jeden Morgen wacht er auf, ist richtig gut drauf. Hey, Kumpel, tanzt sich ein. Er findet unter alles geil. Ist so, also, vielleicht soll man zum Tierarzt gucken wegen ihrem Tumor. Er ist wirklich, er steht morgens auf und ist geil drauf. Er ist hier dabei, auch versteckt sich nicht und ist die ganze Zeit motiviert. Ich finde es schon krass. Vielleicht ist er wie so ein Vampir, so je schlechter es mir geht, umso besser geht es ihm. Würde ich aber sagen, ja, klingt fair. Klingt schon fair.
Geht's mindestens einem gut.
Ja, ich meine, er ist schon ziemlich süß. Also ich finde, das ist schon legitim dann. Ist schon in Ordnung. Dafür leide ich doch gern. Tja, na gut. Jetzt haben wir noch eine solide Viertelstunde gequatscht. Mhm. Dann muss ich ja morgen zur Uni. Ich bin ja jetzt schon müde. Es geht. Das ist mein letztes Modul. So ziemlich. Naturschutz. ja, ist eigentlich ganz cool. Mal gespannt. So, haben wir noch irgendwas sonst? Schreib's Naturarium und nerdletter.de. Ansonsten. Irgendwas war auf jeden Fall. Oh nee. Ah, jetzt weiß ich wieder. Nee, dafür mache ich eine eigene Folge. Das ist auch ein sehr kontroverses Thema. Das verrate ich jetzt aber noch nicht. Mhm. Ich schreibe es mir jetzt aber auf, sonst vergesse ich es. Mhm. Gut, dann.
Macht's gut.
Bis zum nächsten Mal.